Exzellenz Dr. Karl Josef Rauber, Sie sind apostolischer Nuntius in der Schweiz, Gesandter des Papstes bei uns. Und wir haben sicher schon viel von Ihnen gelesen, gehört. Aber es wäre doch gerade nett, wenn Sie uns einmal zu Ihrer Person einiges sagen würden. Sie sind Deutscher.
Ich bin Deutscher, ich bin in Nürnberg geboren, im schönen Bayernland, auch wenn von Oberbayern her gesehen Nürnberg schon fast Preußen ist, aber immerhin doch noch Bayern, geografisch zumindest. Und bin dann später, ich habe meine Gymnasialstudien in der Benediktinerabtei Metten und auch noch in Ingolstadt zu Ende geführt und bin dann seit 1950 bin ich in Mainz am Rhein, Stadt des Karnevals, und bin dort auch die Philosophie und Theologie studiert und die heilige Priesterweihe empfangen 1959 im Februar. Dann war ich 3 Jahre in Oberhessen Kaplan, bis ich dann 1962 für ein Weiterstudium von der Diözese beurlaubt wurde, und zwar ein Weiterstudium für Kirchenrecht in Rom.
Und nun sind Sie Nuntius. Das ist sehr wahrscheinlich ein weiter Weg. Wie wird man denn Nuntius?
Ja, also es gibt eigentlich kein Rezept dafür, Nuntius zu werden. Es ist halt, damals waren die Umstände so, dass für die Internationalisierung der Kurie Leute gesucht wurden, und mein Bischof, der spätere Kardinal Volk, sich sehr stark dafür eingesetzt hatte, dass nun auch aus anderen Sprachräumen Leute in der Kurie und im diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhles tätig seien. Und ich dann das erste Opfer dieser Auswahl wurde, die damals getätigt worden ist von Seiten des Staatssekretariates. Ich bin zum diplomatischen Dienst 1966 gekommen, nach einer 4-jährigen Ausbildung in der Päpstlichen Akademie. Und ja, dann war ich zunächst einmal 11 Jahre im Staatssekretariat tätig und anschließend 4 Jahre in Belgien, 1 Jahr in Griechenland, und wurde dann 1982 zum Nuntius, oder Pronuntius besser gesagt, in Uganda ernannt. Dort war ich 8 Jahre, und später, nach diesen 8 Jahren, wurde ich selbst Leiter des Institutes, dem ich als Alumne angehört hatte, nämlich der Päpstlichen Akademie zur Ausbildung des diplomatischen Dienstes. Ja.
Da haben Sie in Uganda auch die schlimme Zeit von Idi Amin Dada miterlebt?
Nein, ich war nach dieser Zeit dort, aber die Zeit war auch noch schlimm, weil auch Obote, der zum zweiten Mal Präsident geworden war, von einem Teil der Bevölkerung abgelehnt wurde, und das dann auch sehr mit fast, würde ich sagen, grausamen Maßnahmen geahndet hat, wenn man ihn ablehnte, sodass also auch da in gewisser Hinsicht ein Bürgerkrieg war in Uganda, wenn er auch so stark nicht in Erscheinung getreten ist, eigentlich nur in seinen entscheidenden Phasen, würde ich sagen, nämlich dann, als Obote das Land verlassen musste und Lutwa Okello zunächst Präsident wurde und ein halbes Jahr später dann Museveni, der jetzige Präsident, zur Regierung kam.
Jetzt sind Sie in Bern tätig. Haben Sie dort auch Mitarbeiter?
Ja, natürlich. Die Nunciatur, wir müssen vorausschicken, dass die im Allgemeinen die päpstlichen Vertretungen im Ausland nie über sehr viel Personal verfügen. Es ist also in keinem Verhältnis steht das zu dem, was zum Beispiel die amerikanische Vereinigten Staaten, die Botschaft der Vereinigten Staaten zum Beispiel als Personal zur Verfügung hat, oder beziehungsweise auch die Frankreich oder Deutschland. Aber ich habe also einen diplomatischen Mitarbeiter, der vom diplomatischen Dienst ist, und dann noch eine Sekretärin. Und außerdem sind noch mexikanische Schwestern im Haushalt tätig und einen Fahrer, der zugleich Gärtner ist.
Was sind eigentlich Ihre Hauptaufgaben als Nuntius? Ich nehme an, die Verbindung zur Kurie in Rom.
Ja, schon. Also der Nuntius hat an sich eine doppelte Aufgabe. Einmal ist er akkreditiert bei der Regierung des betreffenden Landes, wohin er geschickt wird. Und dann ist er auch natürlich noch akkreditiert bei der Kirche des betreffenden Landes, sodass er also zwei Beglaubigungsschreiben, eines überliefert, gibt er dem Präsidenten des betreffenden Landes und das andere wird überreicht an dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Und die Aufgaben sind entsprechend dann auch geteilt. Einerseits ist es ihm ein großes Anliegen, die bestehenden Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem betreffenden Land zu pflegen und zu festigen. Und zum anderen ist es für ihn eine sehr schwierige Aufgabe, nun auch die guten Beziehungen zu pflegen zwischen der Hierarchie des betreffenden Landes bzw. der Kirche des betreffenden Landes und dem Heiligen Stuhl.
Sie sind auch Doyen des diplomatischen Korps, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Es ist also die Schweiz, ist eines der Länder, wo der Nuntius zugleich auch Doyen oder automatisch Doyen des diplomatischen Korps ist. Es gibt dann noch mehrere andere Länder, zum Beispiel in Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien und so weiter. Es gibt aber dann auch noch viele andere Länder, wo eben der Nuntius nur dann Doyen wird, wenn er an die Reihe kommt. Das heißt also, wenn er der Älteste ist in der Überreichung des Beglaubigungsschreibens, nicht? Also am längsten an Ort und Stelle war, dann kann er Doyen werden.
Dieses Jahr werden Sie also auch ein Neujahr dann, glaube ich, vom Bundesrat empfangen werden.
Nächstes Jahr, ne?
Oder nächstes Jahr.
Ja.
Das ist ja,
ja.
Bereits nächstes Jahr.
Am 9. Januar ist es immer so, dass der Doyen, das heißt der Nuntius, im Namen seiner Kollegen eben dem Präsidenten der Konföderation der Schweizer Eidgenossenschaft die Neujahrswünsche entbietet.
Wir haben gerade gesehen, dass Sie auch Seelsorger sind. Sie haben gerade im Rahmen der Adventsfeier der Studentenverbindung Brigensis am Kollegium von Brieg gepredigt und Messe gefeiert, auch bei den Schwestern in St. Ursula Messe gefeiert. Sie sind also Seelsorger. Was ist Ihr Wahlspruch, Exzellenz?
Ja, mein Wahlspruch ist, die Liebe Christi drängt uns, nach dem Wort des heiligen Paulus aus dem 2. Korintherbrief. Das ist eigentlich ganz normal, dass der Nuntius auch Seelsorger ist, denn schließlich und endlich ist er Bischof und als solcher ist es eigentlich eine wunderbare Aufgabe, auch in der Seelsorge tätig sein zu können und vor allem auch dadurch den Menschen näher zu kommen, ihre Probleme kennenzulernen, besser kennenzulernen. Wir leisten ja nicht nur Schreibtischarbeit, sondern vor allem auch eben Arbeit, das heißt also, wir pflegen die Kontakte zu den Menschen und ich glaube, dass gerade in der Seelsorge diese Begegnung mit vielen Menschen und ihren Problemen und Anliegen eben möglich ist.
Sie sind Erzbischof, aber Sie verwalten eigentlich keine Diözese.
Nein, ich bin sozusagen Titularerzbischof, das heißt also, weil die Kirche immer das territoriale Prinzip aufrechterhält. Das heißt also, man ist immer Bischof von etwas, nicht von einer Diözese. So habe ich eine Diözese, die jetzt nur noch fiktive Diözese ist. Das heißt, die liegt in Tunesien und ist schon längst nur noch, ich würde sagen, Trümmer wahrscheinlich. Jubalziana ist meine Diözese, Titeldiözese.
Sie tragen auch einen bischöflichen Ring. Darf ich fragen, was ist darauf abgebildet?
Auf dem Ring ist die Gottesmutter abgebildet von der immerwährenden Hilfe, weil man die sehr nötig hat, die immerwährende Hilfe.
Oh,
Exzellenz, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie als Nuntius sich bemühen, die Probleme eines Landes kennenzulernen. Welche Probleme sehen Sie jetzt zum Beispiel, ich meine vielleicht einige davon, alle haben wir vielleicht kaum Zeit hier zu entwickeln, aber einige davon für die Kirche in der Schweiz?
Ja, das größte Problem in der Schweiz würde ich mal ansprechen, der Vertrauensschwund, der besteht gegenüber auch dem Heiligen Stuhl von Seiten der Gläubigen. Also die Gläubigen, das hat jetzt wieder auch die ganze Affäre mit der Diözese Basel gezeigt, mit der, sagen wir mal, Verzögerung der Bestätigung, dass man also kaum das richtige Vertrauen zum Heiligen Stuhl hat. Man denkt immer, dass der Heilige Stuhl in irgendeiner Form nun die Menschen verdemütigen will oder Macht demonstrieren möchte oder, sagen wir, die Menschen in gewisser Hinsicht disziplinieren möchte, aber dem ist in keiner Weise der Fall, denn der Heilige Stuhl ist ja auch Kirche und wir sind ja alle Kirche, der Papst sowohl wie die Bischöfe und Priester, die Ordensleute und alle Laien. Insofern sollte an sich da mehr eben Vertrauen und Liebe sein zueinander. Das sehe ich als ein großes Problem an diesem Vertrauensschwund und das muss man nun wieder versuchen, wieder aufzubauen, dieses Vertrauen auch der Schweizer Bevölkerung, der katholischen natürlich, der katholischen Schweizer Bevölkerung zum Heiligen Stuhl. Und auch natürlich, ja, von Seiten des Heiligen Stuhles muss man immer wieder dieses Vertrauen pflegen. Das ist natürlich, und auch, sagen wir mal, Beweise dieses Vertrauens setzen natürlich. Das ist schon selbstverständlich. Also es darf nicht einseitig sein. Nicht? Und dann glaube ich, dass das Zweite ist, dass nun auch, sagen wir mal, ein gewisser Mangel an Dialog eingetreten ist, dass man sich auf der einen Seite zurückzieht, dass man sagt, ja, also man wird nicht richtig verstanden, man wird nicht ernst genommen von Seiten des Heiligen Stuhles und andererseits der Heilige Stuhl nun denkt unter Umständen, ja, vielleicht sind die Schweizer Dorfvatern vielleicht zu viel und verstehen auch den Heiligen Stuhl und die Anliegen des Heiligen Stuhls, das heißt also der Zentralregierung, der Kirche nicht so recht. Und ich glaube, dass auch da wieder der Dialog ein sehr konstruktiver Dialog geführt werden muss, dass man einerseits sieht die Anliegen der Gesamtkirche, dass man also auch sieht, sich selbst begreift als Teil dieser Gesamtkirche, dass die Schweiz sich als Teil dieser Gesamtkirche begreift und andererseits, dass auch der Heilige Stuhl doch auch die Anliegen sieht, die eben von Seiten der Schweizer Katholiken immer wieder vorgetragen werden. Ich glaube, dass darin eine wichtige Aufgabe des Nunzius besteht, eben diesen Austausch zu ermöglichen und da ein möglichst objektiver Kanal zu sein, auch sowohl für den Heiligen Stuhl wie auch für die Schweizer Kirche.
Sie haben auf diesem Gebiet schon sehr viel gearbeitet. Man liest etwa immer wieder, wenn Sie angegangen werden, wenn Sie dort eine Entscheidung fällen müssen oder zu einer Entscheidung beitragen. Ich spreche hier mal einen neuralgischen Punkt an, Bistum Chur, nicht wahr? Wie sehen Sie diese Lage dort jetzt?
Ja, die Lage ist natürlich immer noch nach, ich zitiere jetzt auch den Bischof von Chur selber, der selbst sagt, also die Lage ist immer noch schwierig, weil eben noch immer diese Spannungen bestehen. Der Heilige Stuhl lässt sich das sehr am Herzen liegen und wir versuchen natürlich einerseits jetzt über die Weihbischöfe einen gewissen Ausgleich zu schaffen und andererseits natürlich auch möchten wir immer wieder auch bei den Gläubigen, auch bei den Gläubigen, die, sagen wir, vielleicht unsicher geworden sind, beziehungsweise auch zu wenig Vertrauen eben zum Heiligen Stuhl haben, auch dieses Vertrauen wieder zu wecken, sodass wir uns in einer etwas schwierigen Lage befinden, weil natürlich Maßnahmen, die ergriffen werden sollten und können und sich abzeichnen würden, eben auch solche Maßnahmen, die nun eine Einigung und die wieder die Einheit in der Diözese wiederherstellen, solche Maßnahmen natürlich immer sehr schwierig sind.
In letzter Zeit wurden gerade einige Bischofsernennungen gemacht und da beklagt man sich in der Öffentlichkeit immer, dass es so lange geht. Was ist dazu zu sagen?
Ja, Zunächst einmal muss man auf die Weltkirche schauen, und da ist es doch tatsächlich so, dass man, wenn man nach Deutschland zum Beispiel schaut oder nach Österreich, dass sich Bischofsernennungen immer, dass Bischofsernennungen immer eine gewisse Zeit brauchen, und natürlich, also dass man gewöhnlich davon ausgehen kann, bei einer Besetzung, wie der Heilige Stuhl hauptsächlich tätig wird, also das heißt, die Besetzung wird ohne Wahl des Domkapitels vom Heiligen Stuhl direkt vorgenommen, muss man doch mindestens 10 bis 15 Monate rechnen, bis ein neuer Bischof kommt. Und bei der Wahl des Domkapitels, da ist auch zum Beispiel in Deutschland, hat sich auch manches hingezogen. Wenn ich nur an Aachen denke oder auch an Köln damals, es waren doch, haben sich viele Monate, hat sich das hingezogen, bis der Bischof damals dann bestätigt worden ist. Die Wahl des Domkapitels bestätigt wurde. Und wenn Sie jetzt nun vielleicht mit dieser Frage auch die Basel ansprechen, so muss ich doch sagen, nachdem, sagen wir mal, von verschiedenen Seiten der Heilige Stuhl angeklagt wurde, dass er nun sehr, sagen wir, zu schnell vielleicht und nicht gewissenhaft genug im Fall Vogel vorgegangen wäre, und auch das Domkapitel, gegen das Domkapitel wurde dieser Vorwurf erhoben und auch gegen die Nunziatur, hat man doch jetzt in diesem Falle beim Professor Koch, hat man doch die Dinge sehr genau eben durchführen wollen, damit dieser Vorwurf nicht mehr erhoben werden kann. Und man musste sich natürlich auch Rechnung geben, all die vielen Schriften, die der Professor Koch natürlich geschrieben hat und veröffentlicht hat, musste sich vom Inhalt dieser Schriften überzeugen, musste natürlich auch manches noch nachfragen, manches klären, sodass sich das doch ziemlich hingezogen hat. Aber man muss natürlich auch dem Heiligen Vater jedenfalls zubilligen, dass er sich seine Aufgabe doch auch seine Aufgabe durchführen kann und seiner Verantwortung auch Rechnung tragen, die er hat für die Gesamtkirche und auch für das Bistum Basel.
Im Wallis haben wir, glaube ich, immer einen Dreiervorschlag in Rom liegen. Sind wir da ein Unikum oder wie finden Sie dieses Wahlverfahren?
Nein, also das Verfahren in Wallis sowohl wie zum Beispiel auch in der Diözese Fribourg oder auch in der Diözese Lugano, das ist eigentlich das normale Verfahren. Nicht? Und die Wahl durch das Domkapitel ist eigentlich die Ausnahme. Es gibt sowohl in der Schweiz 3 Diözesen, die diese Wahl des Domkapitels haben, wie auch in Deutschland mehrere Diözesen, an die 10 oder 12 Diözesen, die diese Bischofswahl haben. Noch dieses Recht der Bischofswahl.
Jetzt gibt es natürlich in der Öffentlichkeit immer wieder schlimme Probleme, die man ändern möchte. Man möchte Lösungen finden, zum Beispiel für die Sexualmoral. Man sagt, die Kirche solle eine andere Sexualmoral entwickeln. Wie sehen Sie das?
Ja, ich würde sagen, die Kirche an sich hat nicht die Aufgabe, eine Sexualmoral zu entwickeln, sondern die Kirche muss vor allem eben den Willen Gottes verkünden und das Wort Gottes verkünden. Und ich glaube, dass eben Gott selbst die Forderung stellt an den Menschen, auch was die Sexualmoral anbelangt, und dass die Kirche eigentlich nur die Forderung Gottes an die Menschen heranträgt, sie natürlich auch interpretiert, das stimmt schon, aber andererseits eben nur Verkünderin des Willens Gottes ist an die Menschen.
Exzellenz Mann bringt immer wieder die Meinung vor, man sollte Frauen zu Diakonen weihen lassen. Sehen Sie das als eine Möglichkeit?
Ja, bis jetzt hat die Kirche noch nicht darüber entschieden an sich, aber die Frage wird immer wieder von vielen Bischöfen gestellt und auch von natürlich von vielen Theologen. Ich würde schon eine Möglichkeit darin sehen. Allerdings, wenn man die Einheit des Weihsakramentes wahren möchte und sagen will, dass das Diakonat die erste Stufe des Weihsakramentes ist, wird natürlich die Konsequenz sein, dass man natürlich die Frage dann aufwirft, wenn schon Diakon, warum dann nicht auch Priester, und wenn Priester, warum dann nicht auch Bischof? Nicht? Das ist natürlich, in diese Richtung kann natürlich auch diese Fragestellung gehen. Insofern muss natürlich da sehr gut von der Kirche abgeklärt werden, was man unter Diakonat versteht und wie man dieses Diakonat der Frau natürlich sehen will und welche Funktionen man ihm beimessen möchte.
Das wird also noch einige Zeit
dauern. Es wird noch einige Zeit sicher dauern, bis, also sagen wir mal, diese Fragen geklärt sind. Ja.
Ein anderer Problemkreis betrifft das Lehramt. Man sagt heute immer mehr, ja, es braucht doch eigentlich kein Lehramt. Jeder soll selber die Bibel auslegen.
Ja, ich würde sagen, das ist natürlich, wenn man so spricht, ist es nicht sehr katholisch mehr, sondern es ist dann schon reformiert, weil natürlich in der reformierten Kirche wird jedem die eigene Verantwortung überlassen. Aber nun ist es ja so, dass Christus seinen Aposteln gesagt hat, lehret alle Völker, also lehret sie in meinem Namen, nicht? Das ist das Wesentliche, ist also schon die Einführung des Lehramtes und die Weisung und Orientierung. Natürlich sind da verschiedene Formen auch möglich. Es muss also nicht so sein, dass man nun gewissermaßen entmündigt vor dem Lehramt steht und gewissermaßen nur dirigiert wird, sondern das Lehramt besagt ja, dass die Kirche Orientierungen aufstellt, wohin die Gedanken gehen. Und dann gibt es natürlich auch das Lehramt als authentische Interpretin und Interpreten des Wortes Gottes. Und wodurch aber nicht vom Lehramt her die Forderung so sehr kommt, als vielmehr von der Sache selber, die gelehrt wird, die ist verpflichtend. Nicht das Lehramt ist das Eigentliche, sondern die Sache selber, die gelehrt wird, ist das Verpflichtende. Nicht? Und insofern ist natürlich, muss man heute wieder vielleicht Wege finden, auch durch den Dialog, dass nun, sagen wir mal, da mehr auch Vertrauen zum kirchlichen Lehramt, dass man auch das kirchliche Lehramt wieder mehr schätzt als wertvolle Orientierung auch im Glaubensbereich, nicht? Und in den verschiedensten Lebensbereichen des Menschen natürlich.
Wir wollen hoffen, dass die Kirche und die Gemeinschaft aller Gläubigen hier mit der Zeit einen guten Weg finden wird. Exzellenz Dr. Karl-Josef Rauber, Apostolischer Nunzius in der Schweiz, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu Radio Rotto hier ins Wallis zu kommen. Ich wünsche Ihnen persönlich in Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe alles Gute, und wenn wieder mal die Zeit sein würde oder die Uhr schlägt, dass Sie ins Wallis kommen, würde es mich wieder freuen, Sie hier auf Radio Rotto zu hören. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke auch Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen und Ihrer Tätigkeit Gottes reichsten Segen.
Danke.